So, ich versuche mich nun auch in Schriftsprache, obwohl ich das auch in Mundart vorbereitet habe, aber kein Problem. Ich glaube, das sollte gehen und wenn ihr es dann nicht versteht in meiner Schriftsprache, dann meldet euch. Genau. So. Ich finde es immer so schön mit diesen Kids hier vorne. Es ist einfach ein Privileg, in einer Gemeinde sein zu dürfen, in der wir so viele Kids haben. Und ich habe es schon oft hier vorne gesagt, ich finde, wir können so viel von diesen Kids lernen. Und ich hatte etwa vor 2 Wochen auch gerade wieder so ein Erlebnis, wo ich etwas von meinen Kids lernen durfte. Und zwar war es ein schöner Sommerabend, es war warm, wie es in den letzten Wochen immer war eigentlich. Meine Kids waren schon im Pigi, sie hatten schon die Zähne geputzt, alles ready für ins Bett. Mein Mann war gerade zurück, er hatte gerade das Wohnmobil geholt, weil wir dann gemeinsam als Familie am nächsten Tag an ein christliches Jugendfestival wollten, um dort zu dienen, ans Inziel. Ja, und so war die Situation. Die jüngste Tochter war noch nicht gerade bereit für ins Bett, aber sie war sehr müde, darum musste ich mich um sie kümmern. Und in dieser Situation kamen meine 2 älteren Kinder und haben mich gefragt, können wir nicht jetzt noch kurz im Pyjama nach draußen spielen gehen? Und dann habe ich gesagt, nein, das finde ich jetzt wirklich eine nicht so tolle Idee. Ihr seid frisch gewaschen, Pyjama angezogen, Zähne geputzt, ihr seid ready für ins Bett. Es ist bereits 8 Uhr. Komm, wir gehen doch ins Bett. Und ich muss dann auch noch packen für den nächsten Tag, dass wir gehen können, dass wir mit dem Wohnmobil wegfahren können. Und ich möchte nicht, dass es bei mir auch so spät wird. Meine Kids fanden das eine nicht so prickelnde Idee wie ich und haben sich selber entschieden, dass sie einfach nach draußen gehen, im Pyjama und draußen spielen. Ich habe nochmal versucht, sie aus dem Fenster hineinzurufen und zu sagen, kommt doch jetzt rein, wir wollen ins Bett gehen. Aber das war natürlich zu langweilig. Sie wollten draußen spielen, haben nicht gehört. Und es haben schon oft mir Leute gesagt, du kannst doch nicht wütend werden. Ich habe dich noch nie wütend erlebt. Aber in dem Moment wurde ich schon ein bisschen wütend. Zumindest in mir drin. Ich konnte diesen Ärger schon relativ gut handeln in dieser Situation und entschied mich, so, ich bringe jetzt zuerst einmal die Jüngste ins Bett und dann kümmere ich mich um das andere Problem. Und wie diese Geschichte ausgeht, da komme ich später dazu. Jetzt zuerst mal zu Nehemia 9. Wir sind ja in dieser Serie von Nehemia und sind bereits bei Kapitel 9 angelangt und auch dort lesen wir von Menschen, die eigene Entscheidungen treffen. Sogar ein ganzes Volk, nicht nur ein paar Menschen, sondern ein ganzes Volk, das immer wieder bewusst oder vielleicht auch unbewusst eigene Entscheidungen trifft und sich nicht für die Warnungen, Gebote und Ratschläge von Gott interessiert. Und genau darum treffen wir dieses Volk in Nehemia 9 wieder einmal beim Bußetun. Dieses Kapitel Nehemia 9 lässt sich gliedern in etwa 4 Teile so grob. Es gibt zuerst eine Vorbereitung zur Buße, wird erklärt die Dauer und so weiter. Dann folgt ein Lob an diesen Schöpfer, an diesen Gott, der so mächtig ist. Dann kommt das Bußgebet und gleichzeitig auch eine Rückschau, eigentlich in die ganze Geschichte vom Volk Israel. Und zum Schluss noch wird wieder in die Ist-Situation geschaltet, wo dieses Volk jetzt steht. Und es ist so, wir lesen, das Volk ist also in Jerusalem versammelt. Sie sondern sich ab von allen Fremden, die auch dort leben. Und sie kommen zusammen und tun Buße. Zuerst ziehen sie Trauersackkleider an, sie streuen sich Erde über den Kopf als Zeichen der Trauer, des Leidens und der Buße. Und dann stehen alle auf und stehen 3 Stunden lang und das Gesetz wird verlesen. Dann knien sie ganze 3 Stunden vor ihrem Gott nieder und bekennen nochmal 3 Stunden ihre Verfehlungen. Krass, wenn man sich das so überlegt. Wer hat schon mal 3 Stunden lang seine Verfehlungen bekannt? Niemand. Ich auch nicht. Ja, und dann folgt das Lob an Gott und dann lesen wir das Bußgebet. Und als ich das Bußgebet gelesen habe, habe ich mich sofort an diese Feder erinnert. Kusi, jetzt dürftest du mir das Board hier aufbringen. Danke vielmals. Diese Schraubenfeder, wir haben die schon 1-2 Mal sicher in einer Predigt gehört oder gesehen. Und die das Kapitel vielleicht vorgängig gelesen haben, denen ist diese Schraubenfeder vielleicht auch schon in den Sinn gekommen. Ich möchte kurz durch dieses Bußgebet durchgehen. Und es macht nichts, wenn ihr jetzt nicht alles seht. Die vorne rein können es sicher lesen. Sonst könnt ihr auch später noch nach vorne kommen und ich werde auch etwas dazu sagen. Wir lesen, dass das Volk Israel, also dass Abraham berufen wird, dass sie in Not geraten, die Befreiung aus Ägypten, sie gehen in die Wüste, das Meer wird geteilt. Gott ist mit ihnen in Form einer Wolken- und Feuersäule. Sie bekommen die 10 Gebote. Gott begegnet ihnen am Sinai und er versorgt sie mit diesem wundersamen Brot Manna und lässt Wasser aus dem Felsen sprudeln, damit sie trinken können. Und trotz all diesen Wundern beginnen sie zu murren. Sie werden hochmütig, trotzig, ungehorsam, machen sogar ein goldenes Kalb, beten dieses goldene Kalb an. Es sterben viele Menschen und sie kommen dazu, dass sie doch wieder Buße tun sollen. Und Buße entschuldigen sich vor Gott, dass sie hochmütig geworden sind, dass sie trotzig geworden sind. Und Gott ist gnädig. Er verlässt sein Volk nicht. Er gibt ihnen weiterhin seinen guten Geist, der sie leitet. Er versorgt sie mit Manna und Wasser, versorgt sie mit, dass ihre Kleider nicht verreißen. Er sorgt dafür, dass ihre Füße nicht wund werden. Er versorgt. Und er hilft ihnen sogar, ein Land zu erobern. Zahlreiche Nachkommen haben sie. Sie sind in einem Land von Reichtum. Und klar, darin könnte man auch immer wieder so Schraubenfedern sehen. Es ist einfach der grobe Bogen. Und wieder werden sie widerspenstig, trotzig, beachten das Gesetz nicht mehr, bringen sogar Propheten um. Und wieder kommen sie auch in eine Not. Nämlich ist es so, dass plötzlich Feinde Israel bedrängen. Sie schreien zu Gott, weil sie in so großer Not sind, weil sie nicht mehr wissen, wie sie das selber machen können. Und sie tun wieder Buße. Gott in seiner Gnade rettet sie wieder. Und es folgt die Richterzeit, in der wir eigentlich auch wieder ganz viele solche Fäden zeichnen könnten. Immer wieder sind sie abgefallen, haben wieder Böses getan. Dann hat Gott wieder einen Richter geschickt. Und, es, und ist wieder gnädig mit dem Volk. Sie haben sich kurz wieder an die Gesetze gehalten und dann wieder davon abgekommen. Und dann folgt eine Zeit der Ruhe. Und auch in dieser Ruhezeit, vielleicht gerade weil es ihnen so gut geht, beginnen sie wieder, sich aufzulehnen gegenüber Gott. Sie tun Böses. Und da überlässt Gott sie, das ganze Volk, seinen Feinden. Wieder geraten sie in Not. Und ihr anschauen, was kommt. Sie schreien zu Gott um Hilfe. Sie brauchen Hilfe vor diesen Feinden. Gott ist gnädig. Sie tun Buße. Gott in seiner Gnade befreit sie wieder. Er ermahnt sie, gibt ihnen Warnungen, aber auch dieses Mal tun sie wieder Böses. Sie werden wieder trotzig, beachten die Gebote nicht, zeigen Gott die kalte Schulter, steht. Sie werden ungehorsam. Die Konsequenz: Sie geraten in die Gewalt fremder Völker und wieder tun sie Buße. Und an diesem Punkt stehen wir jetzt. Sie tun wieder Buße für das, was sie getan haben. In der ganzen, also sie tun Buße über die ganze Geschichte von Israel, aber sie tun auch Buße, nämlich in Vers 32 steht, und nun, und da kommt diese Ist-Situation, jetzt sind wir hier. Wieder haben wir uns von Gottes Weisungen entfernt. Wieder sind wir hier, wo unsere Könige und Priester dieses Gesetz Gottes nicht befolgt haben, eigene Entscheidungen getroffen haben. Wieder sind wir ungehorsam. Und jetzt haben wir den Schlamassel. Wir sind Sklaven in unserem eigenen Land, das Gott uns eigentlich gegeben hat. Wir müssen von unserem Reichtum, von unseren Früchten Steuern zahlen, anstatt sie eigentlich selbst zu genießen. Fremde Könige herrschen über uns und unser Vieh, so wie sie gerade wollen. Wir sind in riesengroßer Not. Es ist eigentlich immer wieder dieselbe Geschichte. Gott führt, Gott rettet, Gott versorgt. Kurze Zeit später, das Volk entscheidet sich wieder alleine in den, gegen den Gehorsam, gegen die Weisungen und Gebote von Gott. Und es kommt in Not, es schreit zu Gott, Gott ist gnädig und alles beginnt wieder von vorne. Wie viele Male ist das wohl so gegangen? Das habe ich nicht gezählt. Und was hat das nun mit uns heute zu tun? Dafür gehen wir jetzt noch mal kurz in dieses Erlebnis vom Beginn. Vor 40 Minuten habe ich also meine Kinder eigentlich ins Bett bringen wollen, aber sie haben sich entschieden, trotz meiner Bitte nach draußen zu gehen und noch zu spielen im Pyjama. Die Jüngste war nun bereits im Bett und schlief tief und fest. Ich hatte sogar Zeit, einige paar Dinge zu packen bereits, aber war noch meilenweit von der Ziellinie entfernt. Und die Zeit war schon fortgeschritten. Plötzlich polterte es die Treppe hoch und die zwei älteren Kids kamen herauf und hatten nun doch das Gefühl, es wäre jetzt eine gute Idee, jetzt ins Bett zu gehen. Ich habe ihnen gesagt, dass mich ihr Verhalten geärgert hat und habe sie dann aber doch ins Bett gebracht und mit ihnen gebetet und gesungen und habe gesagt, so, jetzt muss ich leider packen gehen, sonst wird es bei mir auch sehr spät. Und da war die Krise vorprogrammiert. Sie wollten nämlich nicht alleine im oberen Stock bleiben. Ich hätte bei ihnen hinsitzen sollen. Sie haben mich gebeten, bleib doch hier, sitz noch bei uns hin, damit wir besser einschlafen können, damit wir nicht Angst haben müssen. Ich habe gesagt, ja, ich muss jetzt packen, sonst wird es bei mir spät und dann bin ich morgen müde. Ich muss jetzt einfach vorwärts machen. Das ist jetzt die Konsequenz von eurem eigenen Entscheiden, dass ihr halt jetzt selber einschlafen müsst. Und ich weiß, dass ihr das schafft. Aber das hatten sie nicht das Gefühl und sie begannen zu weinen. Und viele Eltern kennen diese Situation wahrscheinlich. Dann stehst du so vor diesem Moment und fragst dich, was tue ich jetzt? Bin ich jetzt gnädig oder ziehe ich die Konsequenz jetzt voll durch? Und in diesem Moment kam so ein Geistesblitz, der verlorene Sohn. Und ich ging mit meinen Kids nochmal runter aufs Sofa und habe dort ihnen diese Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Diese Geschichte von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Der Jüngere forderte sein Erbe schon zu Lebzeiten des Vaters und er verließ sein Elternhaus mit all diesem Geld. In einem fernen Land hat er all das Geld in einem ausschweifenden Leben verschwendet, sein ganzes Vermögen, aber da kam eine Hungersnot. Und in dieser Hungersnot gerät er auch selbst in eine große Not. Er hat kein Geld mehr, er hat wahrscheinlich auch keine Freunde mehr. Er geht zu einem Schweinehirten, kann dort Schweine hüten und hat so Hunger, dass er sogar gerne das Schweinefutter gegessen hätte, aber er durfte nicht. Da erkennt er seinen Fehler und beschließt, zurück zu seinem Vater zu gehen, nicht als Sohn, sondern als Diener, als Tagelöhner. Doch noch bevor er den Hof erreicht, sieht ihn sein Vater und läuft ihm mit offenen Armen entgegen, nimmt ihn in seine Arme und es hagelt nicht Strafen, sondern er gibt ihm sogar das beste Gewand zum Anziehen, einen Ring, neue Schuhe und veranstaltet ein großes Fest. Die Kinder hören mir aufmerksam zu bei dieser Geschichte und ich versuche ihnen die Konsequenz aufzuzeigen und die Parallelen aufzuzeigen, die diese Geschichte jetzt zu ihrem Leben hat. Der Sohn trifft eigene Entscheidungen. Er geht weg vom Vater. Wahrscheinlich hätte der Vater auch gerne gehabt, wenn der Sohn bei ihm geblieben wäre. Aber er geht. Meine Kinder haben sich auch gegen meinen Ratschlag dazu entschieden, eine eigene Entscheidung zu treffen und nach draußen zu gehen. Der Sohn geht und hat Spaß. Auch meine Kinder hatten ziemlich großen Spaß draußen im Pyjama im Garten. Der Sohn muss mit den Konsequenzen umgehen. Eine Hungersnot kommt, er hat kein Geld mehr, er ist alleine, nicht genug zu essen. Auch meine Kinder müssen mit den Konsequenzen oder sollten nun mit den Konsequenzen umgehen, dass sie alleine im oberen Stock schlafen müssen. Der Sohn geht zurück zum Vater und sieht das als einzigen Ausweg und will sogar Diener des Vaters werden. Nicht mehr Sohn heißen, sondern Diener. Auch die Kinder kommen wieder zurück zu mir und wollen meine Diener sein. Nein, leider nicht. Aber sie wollen meine Hilfe. Der Sohn kommt und sieht seinen Fehler ein, entschuldigt sich beim Vater. Und auch wir sprechen darüber, dass es wichtig ist, Fehler einzusehen und zu bekennen und sich zu entschuldigen. Und der Sohn kommt zu diesem Vater und der Vater bleibt konsequent und sagt, jetzt bist du selber in diesen Schlamassel hineingeraten, jetzt musst du auch wieder herauskommen. Nein, er kommt zu diesem Vater mit seinen offenen Armen, der ihn wieder aufnimmt und einfach gnädig und voller Liebe ist. Und während ich das meinen Kindern so erzähle, diese Geschichte, kommen mir selber fast Tränen oder kämpfe ich mit den Tränen, weil Gott mir gerade persönlich ganz tief begegnet. Zuerst überlege ich mir, was ich nun in dieser Situation tun soll und entscheide mich, nach dem Vorbild des Vaters gnädig zu sein. Und zweitens erkenne ich einfach gerade ein Stück tiefer dieses Gleichnis von diesem verlorenen Sohn. Dass wir Menschen, dass ich selbst immer wieder eigene Entscheidungen treffe, kleinere oder größere. nicht in der Abhängigkeit zum Vater, nicht nach den Ratschlägen des Vaters und nicht im Gehorsam zum Vater. Nicht so, als wäre mir Gottes Mitreden wirklich wichtig. Und ich mich so eigentlich über Gott selbst erhebe und damit sage, ich weiß besser, wie ich mein Leben zu leben habe, wie ich Entscheidungen treffe. Und ich überlege mir, wie es das Herz dieses Vaters im Gleichnis fast zerrissen haben muss. Als sein Sohn sich entschied, ich gehe jetzt fort von dir. Ich will all das Geld, das mir zusteht, und ich gehe. Ich gehe weg von dir. Und er wusste ja nicht, kommt er mal wieder zurück. Genauso sehen wir auch das Volk Israel, was das Volk Israel in diesem Bußgebet beschreibt. Es verlässt Gott immer wieder. Es entscheidet sich immer wieder selber. Nicht nach den Weisungen von Gott, nicht nach den Geboten von Gott. Und sie geraten in ein Schlamassel. Dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn rät sich davon, wie es ist, wenn sich jemand entscheidet, von Gott wegzugehen, ein Leben ohne Gott zu führen und dann wieder zurückkommt und dieser Vater einfach dasteht und sagt, komm in meine Arme. Ich nehme dich wieder an. Und vielleicht geht es dir heute so. Aber vielleicht geht es dir auch so wie mir. Denn zumindest ich treffe in meinem Leben immer wieder kleine, vielleicht manchmal auch größere Entscheidungen, die ich nicht im Gehorsam und in der Abhängigkeit zum Vater treffe. Sondern Entscheidungen, die vielleicht aus meinem Egoismus entspringen. Gerade erst hatte ich so eine Situation beim Joggen. Ich war unterwegs und habe jemanden gesehen und dachte, eigentlich sollte ich den jetzt ermutigen. Ich habe die Person nicht gekannt. Aber aus Menschenfurcht und weil ich ja gerade so im Rhythmus war vom Joggen und ich das gerade nicht unterbrechen wollte, habe ich mich dagegen entschieden und bin weiter gejoggt. Ich habe eigentlich auch später nochmal darüber nachgedacht und habe gemerkt, eigentlich hätte ich das tun müssen. Ich wusste eigentlich, das wäre richtig gewesen. Diese bewussten oder unbewussten Entscheidungen, die beginnen nicht erst mit 50 Jahren. Wir sehen sie eben schon bei den Kindern. Schon ganz, ganz klein beginnt das. Nicht auf die Eltern hören, nicht teilen wollen, andere ausgrenzen oder später Anerkennung, Style, Sport, Social Media wird wichtiger als Gottes Gebote oder Gottes Gedanken. Oder Karriere und Studium stellen wir plötzlich über Gott. Beziehungen wollen wir nach eigenen Maßstäben führen. Wir machen Geld zum Lebensziel. Wir unterdrücken vielleicht Einsamkeit mit Alkohol, mit Serien oder Selbstverwirklichung. Wir werden unehrlich, faul, üben Machtmissbrauch aus oder die Arbeit wird einfach zur Identität. Unabhängig vom Alter haben wir Menschen das in die Wiege gelegt. Wir entscheiden uns immer mal wieder selber. Auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, geraten wir immer mal wieder in den Ungehorsam gegenüber Gott. Und vielleicht ist es eben wirklich nicht diese große Entscheidung, sondern die kleine Entscheidung, die viele kleine Entscheidungen nach sich zieht. Das Nein, dass ich zu etwas nicht sage und dafür zu ganz vielem anderem Ja sage. Und auch das Beispiel vom verlorenen Sohn geht noch weiter. Da ist nämlich dieser Sohn, der zurückkommt, der ältere Sohn, und der das Fest und den ganzen Tumult, der für den kleinen Bruder veranstaltet wird, miterlebt und sein Herz wird undankbar und wird bitter. Er sagt seinem Vater, warum hast du das für mich nie gemacht? Nicht mal ein Ziegenböcklein konnte ich mal mit meinen Freunden schlachten und feiern. Der jüngere Sohn war räumlich vom Vater getrennt. Aber der ältere Sohn erlebe ich hier, wie er innerlich sich vom Vater entfernt. Und ich glaube nicht, dass Gott einfach unseren äußeren Gehorsam möchte, sondern er will unser Herz. Und auch in Nehemia 9 und eigentlich im ganzen Alten Testament sehen wir, wie das Volk Israel sich immer wieder durch kleine Entscheidungen in den Ungehorsam bewegt. Vielleicht ist es zuerst das Vergessen. Das Vergessen, was Gott alles getan hat, wo er geholfen hat und die Dankbarkeit schwindet. Vielleicht ist es, dass Gottes Wort plötzlich nicht mehr die gleiche Bedeutung hat. Seine Gebote sind nicht mehr so wichtig, eigene Vorstellungen werden wichtiger. Sich auf eigene Stärken verlassen und nicht mehr in der Abhängigkeit mit Gott unterwegs sein. Kompromisse eingehen und nicht mehr in diesem kompromisslosen Gehorsam bleiben. Freundschaften und Ehen mit fremden Völkern eingehen, ein großes Thema immer wieder. Plötzlich werden Götter übernommen aus diesen fremden Völkern. Warnungen Gottes durch Propheten ignorieren und das Herz wird härter und härter. Ja, nicht nur große Entscheidungen zählen, sondern eben auch die kleinen. In meinem ganz normalen Alltag treffe ich kleine Entscheidungen. Wie zum Beispiel, ja, wenn ich mehr verdiene, dann kann ich auch großzügiger sein. Oder dieses Projekt, das hat jetzt halt Vorrang vor, ja, Stille und Familie und Hauskreis, muss jetzt halt mal ein bisschen kürzer treten. Ich will hier niemandem auf die Füße treten, weil es betrifft mich auch. Oder in Beziehung. Ja, ich weiß ja eigentlich, dass Gott das nicht so gut findet, aber diese Beziehung ist mir halt einfach sehr wichtig. Oder, ja, diese kleine Notlüge, die schadet ja niemandem. Oder nur kurz 5 Minuten auf dem Handy etwas schauen. 1 Stunde später, jetzt muss ich ins Bett, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Oder ich brauche keinen Rat, ich weiß das selber viel besser. Oder für Sport, Musikunterricht, für Hobbys habe ich Zeit. Haushalt müsste auch noch sein, ums Haus sollte ich auch noch etwas machen da. Ja, dann bleibt halt nicht mehr Zeit zum Beten und Bibel lesen. Das Dringende verdrängt das Wichtige. Oder vielleicht auch, ach, jetzt sollen die Jungen machen. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Und es geht hier nicht um Dienste. Ich weiß, dass gerade ältere Menschen weniger tun können. Und das ist auch kein Problem. Das ist völlig verständlich. Aber das Problem ist, wenn das persönliche geistliche Wachstum plötzlich aufhört. Und als ich Nehemia 9 gelesen habe, habe ich mich gefragt, wieso wiederholt sich diese Feder immer wieder dasselbe? Abfall, Buße, Rettung und kurze Zeit später wieder von Neuem. Sind wir auch dazu bestimmt, uns immer in dieser Feder zu bewegen und uns vielleicht Mühe zu geben, dass der obere Bogen ein bisschen länger wird? Nein, es gibt nämlich jemand, der gekommen ist, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Jesus ist gekommen auf diese Welt, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Er ist nicht gekommen, damit wir eben ein bisschen höhere oder längere Bögen schaffen, wo wir gehorsam sein können. Er ist gekommen, für diesen Kreislauf zu durchbrechen. Das Volk Israel hat immer wieder versagt. Auch wir versagen immer wieder, aber Jesus nicht. Jesus hat dieses perfekte Leben gelebt. Das Leben, das das Volk Israel nie gelebt hat. Das Leben, das ich nie werde leben können. Er hat seinem Vater vollkommen vertraut. Er war immer gehorsam. In dieser Nähe, in dieser Abhängigkeit hat er zum Vater gelebt. Und dann geht er ans Kreuz und nimm dort all meinen Ungehorsamen, all meine kleinen und großen Entscheidungen, die ich selber treffe, auf sich. Dass ich immer wieder meine Entscheidungen treffen muss, nimmt er auf sich. Meinen ganzen Schlamassel, alles, was mich von Gott trennt, nimmt er auf sich und er stirbt. Aber er stirbt nicht nur, sondern er aufersteht auch wieder. Nach 3 Tagen wird er wieder lebendig und genau darin liegt die Hoffnung. Die Hoffnung des Evangeliums und auch die Hoffnung in diesem Kapitel 9. Gott schenkt uns nicht einfach wieder einen neuen Versuch, einen Neustart. Er schenkt jedem, der dieses Geschenk annehmen will, ein komplett neues Leben. Er gibt uns den Heiligen Geist, der in uns wohnt und uns Stück für Stück in sein Ebenbild verwandelt, dass wir nicht dazu verflucht sind, immer wieder diese Bögen zu machen. Jesus hat diesen Kreislauf durchbrochen. Ich muss nicht mehr aus meiner eigenen Leistung in diesem Gehorsam leben, sondern kann aus Gnade und Abhängigkeit zum Vater genau das tun, im Gehorsam bleiben. Und dazu verändert noch der Heilige Geist in mir mein Herz immer wieder mehr, dass ich immer Jesus ähnlicher werde und immer besser gehorsam sein kann. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt nie mehr ungehorsam bin. Das wissen wir alle. Und dass ich nie mehr Umkehr und Buße brauche. Gerade weil Jesus für mich gestorben ist, sollte es mich immer wieder dazu führen, dass ich zu diesem Gott komme und umkehre und Buße tue. Buße ist nicht einfach der Preis für Gottes Gnade. Buße ist meine Antwort auf diese Gnade, auf dieses Geschenk, das Gott mir gegeben hat durch Jesus. Und dieser Gott ist das, was mich an dieser Geschichte am meisten bewegt. Dieser Gott, der immer wieder gnädig und barmherzig ist. Immer wieder hat er sein Erbarmen gegenüber seinem Volk gezeigt. Immer wieder hat er vergeben, immer wieder hat er sein Volk wieder angenommen und wieder einen Neustart gemacht. Und das Gleiche auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er durfte wieder zurückkommen in diese Arme, in diese gnädigen und liebenden Arme des Vaters. In einigen Übersetzungen steht, es packte ihn das Erbarmen. Also der Vater wurde gepackt von diesem Erbarmen. Er konnte nicht anders als diesem Sohn entgegenzurennen. Er hat die Beherrschung verloren, weil eigentlich hätte er das nicht tun dürfen, rennen. Er rennt ihm entgegen und nimmt ihn in seine Arme. Er war es mit seinem Volk Israel. Jesus erzählt es im Gleichnis vom verlorenen Sohn und er zeigt es noch einmal mit seinem Tod am Kreuz. Er ist gnädig und barmherzig und voller Erbarmen. Und er ist und bleibt der gleiche Gott für immer und in Ewigkeit. Auch bei mir und auch bei dir ist er dieser gnädige Gott, der dich immer wieder annimmt. Egal, ob du ungehorsam bist, wenn du wieder zu ihm zurückkommst, steht er hier mit diesen offenen Armen. Und in Klagelied 3 steht ein wunderschöner Vers. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Wie gut, dass wir einen Gott haben, der weiß, dass wir aus unserem Schlamassel nicht mehr selber herauskommen. Und darum Jesus schickt, der diesen Kreislauf durchbricht. Jesus, der all meinen Ungehorsam, all meine kleinen und großen Entscheidungen auf sich genommen hat, die ich immer wieder selber treffe. Mein Egoismus, all meine Fehler und am Kreuz stirbt, damit ich ein neues Leben bekomme. Was für ein guter Gott, der mir sogar seinen Geist gibt, der in mir wohnt und mich Schritt für Schritt verändert, neu macht, Jesus ähnlich macht. So, dass ich nicht mehr aus meiner eigenen Leistung gehorsam sein muss, sondern aus Gnade und Abhängigkeit zum Vater als Antwort. Darum endet meine Geschichte und hoffentlich auch deine Geschichte nicht mit dieser Feder, die sich immer wieder wiederholt, sondern sie endet mit dem Kreuz und mit dem leeren Grab. Denn Jesus hat den Kreislauf von Ungehorsam durchbrochen. Wir dürfen nun ein Leben mit seinem Geist führen, und der uns Stück für Stück in das Bild von Jesus verwandelt. Ein Leben in der Abhängigkeit und Gnade. Und auch wenn ich mich mal wieder selber entscheide, ich darf wissen, dass dieser liebende Vater dasteht und mich wieder zurück in seine Arme nimmt, gnädig ist und voller Erbarmen ist und mir vergibt und schon lange vergeben hat mit seinem Tod am Kreuz. Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal von Jesus, der am Kreuz für deine Schuld, für deine eigenen Entscheidungen gestorben ist. Dann lädt der Vater dich heute ein, in sein Haus zurückzukommen oder zum ersten Mal in sein Haus zu kommen. Und der Vater, ich bin ganz sicher, er rennt dir entgegen oder er nimmt dich in Liebe an, egal wie dein Leben aussieht. Vielleicht möchtest du heute Morgen auch Buße tun für kleine oder vielleicht auch für große Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, die dich in den Ungehorsam zu Gott geführt haben. Dann ist auch heute Raum da für das. Vielleicht hast du auch einfach gemerkt, hey, ich befinde mich einfach vielleicht neu oder wieder in diesem Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt. Und ich möchte nicht mehr aus meiner eigenen Leistung gehorchen. Ich möchte nicht mehr aus meiner eigenen Leistung gehorsam sein, sondern ich möchte dieses Leben aus Gnade. Und glaube ich auch, dass heute Morgen Raum dafür ist. Und vielleicht kennst du das auch schon alles und ist dir alles klar. Dann glaube ich, könnte heute auch ein Morgen der Dankbarkeit sein. Dankbarkeit für das, was dieser Jesus getan hat. Dankbarkeit für all das, was wir heute haben dürfen. Wir werden jetzt in eine Zeit von Worship einsteigen, Lieder singen. Und in dieser Zeit ist auch hinten das Ministry-Team, das Gebetsteam bereit. Wenn du etwas loswerden möchtest, wenn du vielleicht mit jemandem gemeinsam Buße tun möchtest, oder für etwas beten möchtest, gemeinsam mit jemandem, dann darfst du gerne nach hinten gehen und für dich beten lassen. Und natürlich bietet diese Worship-Zeit eben auch die Gelegenheit, dass wir Danke sagen und dass wir unseren guten Gott anbeten für das, was er getan hat. Dass wir nicht mehr in diesem Kreislauf leben müssen, nicht mehr aus eigener Leistung erschaffen müssen, sondern aus Gnade und Abhängigkeit zum Vater. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du all unsere Verfehlungen, all unsere eigenen Entscheidungen, all unseren Ungehorsam genommen hast und am Kreuz diesen getragen hast. Danke, dass du uns damit, mit deiner Auferstehung, einfach ein neues Leben geschenkt hast. Ein Leben nicht mit einem Neustart und wieder neuen Neustarten, sondern ein Leben, das wir in der Abhängigkeit, in der Beziehung zum Vater leben dürfen. Dass wir nicht mehr aus eigener Leistung genügen müssen, sondern dass du es bereits gemacht hast. Dass du alles getan hast, was es braucht. Und danke, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, Vater. Egal, was wir für kleine oder große Entscheidungen getroffen haben, die vielleicht ungehorsam waren, da danke, dass du uns immer wieder annimmst, mit diesen offenen Armen dastehst und sagst, komm hierhin, hier bin ich. Ich nehme dich an, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, nicht mein Diener, sondern mein Sohn, meine Tochter. Amen.